Schönen guten Tag, Herr Mulak.
Ja, schönen guten Tag.
Die vom Sykes-Picot-Abkommen festgelegten Grenzen bestimmen die politische Geografie im Nahen Osten ja bis heute. Was genau ist denn in diesem Abkommen festgelegt worden?
Ja, Sykes-Picot, das eine. Georges Picot war ein französischer Diplomat und Mark Sykes ein englischer Abgeordneter, Offizier und Nahost-Spezialist, haben in einem geheimen Abkommen am 16. Mai 1916 sozusagen über die Zerschlagung des Osmanischen Reiches befunden und Großbritannien und Frankreich haben sich als die Hauptsiegermächte gesehen, obwohl der Kampf ja noch im Gange war, und haben schon mal sozusagen den Kuchen verteilt. Es ging darum, wie wird dieses ganze Gebiet, was ja damals vom Osmanischen Reich beherrscht war, also Palästina, Großsyrien, einschließlich des Libanon und auch Mesopotamien, wie wird das untereinander aufgeteilt? Und da hat man sich dann dazu gefunden, dass Großbritannien sich Mesopotamien zugelegt hat, also den heutigen Irak, Jordanien und dann auch noch ein Gebiet um Haifa herum, wenn die Franzosen Syrien, Libanon, den Nordirak ursprünglich, also das Gebiet um Mosul, und dann Südosttürkei. Palästina sollte international bleiben. Man hat dann im Laufe der Zeit, hat sich das dann wieder geändert, als der Krieg dann wirklich zu Ende war, der Erste Weltkrieg, der Frieden von Versailles, der Versailler Vertrag, dann gab es die Konferenz von San Remo 1920, die Völkerbundsmandate 1922, da wurde das dann so festgelegt, wie es auch heute noch ist. Also die Franzosen haben sich diesen Ansprüche aus dem Nordirak haben sie niedergelegt. Der ganze Irak, so wie er heute ist, die ursprünglichen drei türkischen Provinzen Mosul, Bagdad und Basra gingen als Mesopotamien an England und die Franzosen haben sich das heutige Syrien und den Libanon unter den Nagel gerissen sozusagen und dann auch noch einen kleinen Teil, der zur Türkei gehört, Alexandrette. Sowie dann die Engländer haben Palästina noch mit übernommen und haben vor allen Dingen im Irak und auch in Jordanien die haschimitische Familie sozusagen versorgt. So hat man sich also dann auf Kosten oder eine Nachkriegsordnung nach Zerschlagung des Osmanischen Reiches vorgenommen. Und das hat ja letztlich praktisch bis jetzt gehalten.
Gerade wenn man sich diese großen Vielvölkerstaaten wie Syrien und den Irak anguckt, auch eben mit vielen Ethnien, diese Grenzen, die damals geschlossen wurden, die sind ja relativ willkürlich gezogen worden. Und auch deswegen gibt es heutzutage dort ethnische Konflikte. Warum gelten die aber bis heute noch, diese Grenzen?
Ja, zum Teil war das Wüstengebiet. Es gab ja auch nicht Öl dort, bis auf jetzt im Gebiet von Mesopotamien, also vom Irak. Und da hat man dann einfach Striche gezogen, ohne jetzt auf die einzelnen Stämme, die natürlich grenzüberschreitend waren und immer noch sind, da hat man einfach keine Rücksicht genommen. Man hat das dann so einfach abgesteckt, gesagt, so machen wir das. Das ist also eine imperialistische Machtpolitik gewesen.
Und die hält ja zumindest eben geografisch bis heute an. Ist die auch mitverantwortlich für die Konflikte im 20. Jahrhundert und auch jetzt im Nahen Osten?
Kann man nicht unbedingt so sagen, denn es ist ja sehr stabil geblieben. Es ist ja bis vor kurzem, bis der arabische Frühling ausbrach oder bis George Bush den Irak angriff, war das ja alles sehr stabil. Es waren alles stabile Diktatoren, aber so war es in der arabischen Welt und erst mit dem arabischen Frühling, mit dem Aufbruch seit 2011, hat sich die Lage eben dramatisch geändert, eben auch mit dem Aufbegehren der sunnitischen Mehrheit gegen das Alawitenregime unter Assad in Syrien. Und dann hat es natürlich bei der Neuverteilung der Richtung eines demokratischen Staates im Irak, wo natürlich klar die aufgrund der Bevölkerungsmehrheit auf einmal die Schiiten das Sagen hatten, Al-Maliki und die natürlich die Sunniten als die früheren, ich will nicht sagen Steigbügelhalter von Saddam Hussein, aber doch diejenigen, die die Machtstrukturen bei Saddam Hussein besetzt haben, die wurden völlig beiseite gedrängt. Die Armee wurde ja aufgelöst und. Und das ging einfach auf die Dauer nicht gut, weil sich das dieser Teil der Bevölkerung nicht mehr bieten lassen wollte. Die lachenden Dritten sind die Kurden. Die Kurden haben sich relativ gut und schnell organisiert. Wenn sie heute nach Erbil fliegen oder oben diese kurdische Provinz im Nordirak, da funktioniert alles, da ist Frieden, da laufen die Geschäfte gut. Und auch in den kurdischen Gebieten Syriens haben die Kurden sich einigermaßen gut organisiert. Also man sieht, auf einmal bricht das alles, diese Vielvölkerstaaten, die man künstlich zusammengefügt hat, hat, brechen auseinander. Die einzelnen Bevölkerungsteile streben mehr Freiheit oder mehr Mitspracherecht zumindest an. Und das alles zeigt jetzt, wenn es nicht gelingt, jetzt den Irak zu befrieden, indem man wirklich zu einem Abkommen kommt mit einer stärkeren Beteiligung der Sunniten, wenn es nicht gelingt, Syrien zu befrieden, eben durch ein Abkommen, nicht durch militärische Macht, dann wird dieser Konflikt weitergehen und dann wird es auch zu einem Auseinanderfallen von Syrien und dem Irak kommen. Und damit wäre eben diese geografische Zurechtlegung der Grenzen aus der Zeit von Sykes-Picot hinfällig.
Das wäre jetzt eben meine nächste Frage. Die Kurden, die träumen ja wirklich seit Jahrhunderten von diesem Kurdistan. Das ist jetzt greifbar nah, eben auch mit dem Konflikt im Irak. Ist diese Ordnung damit knapp 100 Jahre, nachdem sie geschlossen wurde, hinfällig?
Ja, ich meine, man sieht, dass es einfach nicht mehr geht. Und das Schlimme ist natürlich, ich würde mal sagen, wenn jetzt in all diesen Staaten auf einmal Demokratien entstehen würden, die nicht auf ethnischer Basis funktionieren, sondern sie allen Bürgern und Bürgerinnen die Chance gäbe, da friedlich miteinander zusammenzuleben, dann könnte man das sicherlich aufrechterhalten. Aber diese Minderheitenregime oder Mehrheitenregime, die dann aber sich an der Macht festkrallen und nichts abgeben wollen, das funktioniert eben nicht mehr. Nicht? Und das hängt damit zusammen, dass halt die Bevölkerung im 21. Jahrhundert aufgrund von Internet und sozialen Medien und, man kann sie einfach nicht mehr für dumm verkaufen und unterjochen, wie man das noch vielleicht im 20. Jahrhundert konnte. Also das hängt auch mit der Entwicklung der gesamten der Zeit zusammen. Also ich glaube auch, dass Staatengefüge, so wie es jetzt besteht, nicht mehr sehr lange weiter bestehen wird. Man sieht es jetzt ja schon, auch Assad, selbst wenn er sich an der Macht halten sollte, wird nie mehr ganz Syrien, wie es vorher eben auf der Landkarte war, beherrschen können.
Der Zerfall eben dieser Staaten, der geht ja auch mit extremer Gewalt, mit Bürgerkriegen einher. Gibt es eine Möglichkeit, dort Stabilität zu schaffen, möglicherweise eben neue Grenzen, ohne aber weiter dieses extreme Blutvergießen wie im Irak und in Syrien?
Ja, man könnte sicherlich, wenn alle Herrscher, sei es der gewählte al-Maliki im Irak oder sei es der Diktator al-Assad, wenn die bereit wären, auf einmal sich zusammenzusetzen mit der Opposition und dort irgendwie eine Lösung zu finden, die alle befriedet, dann könnte man das vielleicht nochmal verhindern. Aber jetzt kommt das Übergreifende, der Konflikt zwischen den Sunniten und den Schiiten. Da ist dann die Schutzmacht Saudi-Arabien, die Sunniten beschützt und auch alimentiert, finanziell unterstützt. Viele reiche Familien aus dem Golf tun das auch. Und dann ist da der Iran natürlich, der eben auch die schiitischen Regime unterstützt. Und das ist das Schwierige. Solange wie man nicht eine Lösung findet, die auch die Saudis und die Iraner und die Amerikaner und andere an einen Tisch bringt, wird man nicht verhindern können, dass diese Konflikte dort weitergehen.
Die Europäer haben ja das Problem quasi mit Sykes-Picot vor knapp 100 Jahren geschaffen. Sollten sie sich heute deswegen dort engagieren oder lieber raushalten?
Also ich würde sagen, Tatenlosigkeit ist keine Option. Das hat man ja schon in Syrien gesehen. Das hat dann nicht funktioniert. Da sind viele Fehler gemacht worden. Und die neue Chance ist eben eine Versöhnung mit dem Iran. Wenn man dieses Atomproblem dort lösen kann, die Überwachung des Iran in diesem Bereich, mit Rouhani gibt es sicherlich nochmal eine Chance, mit dem Iran wieder normalere Beziehungen anzuknüpfen. Und dann kann man sie vielleicht auch an den Verhandlungstisch bekommen, um dort diese Fragen in der Region zu regeln. Also ich sehe da durchaus gewisse Chancen. Also auf jeden Fall dies abseits stehen und nichts tun, ist, glaube ich, einfach, das ist nicht richtig. Das können wir nicht machen, denn das ist ein Bereich, der doch in der Nachbarschaft zu Europa liegt. Und wenn man sieht, wie viele internationale Kämpfer dort tätig sind, kann das letztlich auch negative Rückwirkungen sehr schnell auf Europa haben.
Vor knapp 100 Jahren teilten Frankreich und England den Nahen Osten unter sich auf. Das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen bestimmt die politische und geografische Lage dort bis heute. Und darüber haben wir in unserer Themenwoche zum Nahen Osten mit Gunter Mulak gesprochen. Er ist Direktor des Deutschen Orient-Instituts und ehemaliger Botschafter Deutschlands in Syrien. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mulak.
Gerne.